Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Value-Based Healthcare, eine Methode für ein Gesundheitssystem, das auf Daten beruht. Was hinter diesem Begriff steckt, erfahren wir heute in Einblick nachgefragt. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm mit Jona Grütters.
Jona Grütters studiert Dual Healthcare Management und arbeitet bei der Optimedis AG. Außerdem engagiert er sich bei #gesundheit.ev.
Jona, du studierst Dual Healthcare Management und arbeitest dort bei der Optimedis AG. Du beschäftigst dich mit Value-Based Healthcare, ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Erstmal an dich, hallo, schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung.
Jona, Value-Based Healthcare, eine Methode für ein Gesundheitssystem, das auf Daten beruht. Kannst du mal erzählen, was steckt hinter diesem Konzept?
Genau, das Prinzip Value-Based Healthcare ist tatsächlich schon etwas älter. Es kommt aus dem Jahr 2006 von den Gesundheitsökonomen Elizabeth Tyesberg und Michael Porter. Und in ihrem Buch Redefining Healthcare, Creating Value-Based Competition on Results ist der zentrale Vorwurf von den beiden an die Gesundheitsversorgung, dass eben die einzelnen AkteurInnen des Gesundheitswesens eben keine Kongruenz haben, wenn es um Ziele geht. Das heißt, es ist ein wesentlicher Punkt, dass AkteurInnen in der Gesundheitsversorgung gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Ist ja erstmal logisch. Wenn man sich das aber tatsächlich in der Versorgungslandschaft anguckt, da hat man ganz viele einzelne Stakeholder, die alle für sich irgendwie agieren. Und Tyesberg und Porter sagen jetzt eben, okay, das gemeinsame Ziel sollte aber immer sein, dass der Patient oder die Patientin im Mittelpunkt aller Behandlungen steht. Und dafür benutzen die beiden den Begriff Value. Und das teilt sich dann auf. Die beiden sind Ökonomen, deswegen machen sie eine mathematische Gleichung aus dem Ganzen. Value heißt, der Wert einer medizinischen Intervention entspricht dem dazu notwendigen oder relativen Kosten. Und das Ganze wird jetzt noch mal ein bisschen komplizierter, weil es halt kein klassisches Ergebnis de facto ist. Also es geht jetzt nicht um eine bestimmte Intervention, was weiß ich, eine Knie-OP und dann sind wir durch, sondern wir sind ja jetzt im patientenzentrierten oder patientinnenzentrierten Bereich. Das heißt, wir überlegen uns nicht nur, was ist die fachliche Beurteilung von so einer Erkrankung, sondern auch subjektive Faktoren, wie zum Beispiel Lebensqualität der Betroffenen. Können sie die Fähigkeiten, die sie vorher irgendwie brauchen, wiedererlangen? Und am Ende, wie ist es zum Beispiel auch um deren Psyche bestellt? Und das Ganze wird jetzt geteilt durch die Kosten. Und auch da wieder, es geht nicht um die Kosten der einzelnen Interventionen, sondern wir haben die Gesamtkosten über einen vollständigen Behandlungszyklus weg. Value-Based Healthcare sagt eben nicht, der Patient kommt in den OP, wir haben die Kosten und dann ist er weg und dann ist es mir egal, sondern wir machen eine ganz, ganz lange sogenannte Patient Journey. Das heißt, dem geht ja ein Leidensdruck voraus, das fließt damit ein. Zu Hause wird er von Angehörigen betreut oder sie. Das ist natürlich alles, was in diese Kosten mit einfließt. Das heißt, es geht nicht nur um direkte Kosten, sondern auch um indirekte Kosten. Und wenn man diese Gleichung dann nimmt und dann überträgt aufs Gesundheitswesen, dann ist die These von den beiden, dass man durch eben eine höhere Qualitätsorientierung eine Senkung der Gesamtkosten erreichen kann. Und dabei geht es dann eben nicht darum, dass man sagt, das ist das Hauptziel, also wir wollen hier Kosten senken, sondern das Hauptziel ist es eben, die Qualität von Behandlung, also den Value von Healthcare zu verbessern. Und dadurch eben einen höheren PatientInnen-Nutzen zu erzeugen.
Also im Grunde genommen ist es eine Win-Win-Situation. Es ist gut für die Patientin und es ist gut für die Ökonomie dahinter.
Absolut.
Okay, super. Jetzt mal eine konkrete Frage, um ein bisschen mehr über Beispiele zu sprechen. Wie können Krankenhäuser Value-Based Healthcare nutzen?
Es ist dadurch, dass es ein theoretisches Konstrukt ist, kann man in ganz, ganz vielen Bereichen tatsächlich da aktiv werden. Das heißt, wir haben Organisationsstrukturen, die angegangen werden. Wir haben die Grundsätze von Vergütungsmodellen. Wir haben Informationsmanagement. Grundsätzlich, hast du ja in der Eingangsfrage auch gesagt, basiert Value-Based Healthcare auf Daten. Und dazu ist es wichtig, erstmal vorne vor, bevor ich die Vorteile erkläre, erstmal die Voraussetzungen zu definieren, was eigentlich alles erhoben wird. Denn in unseren deutschen Krankenhäusern haben wir häufig ja immer noch das Problem, dass wir viel papierbasiert arbeiten oder eben Sachen, die eben nicht maschinenlesbar sind. Und das macht das Auswerten von Daten natürlich sehr, sehr schwierig. Grundsätzlich teilt sich Value-Based Healthcare in drei Bereiche, die sogenannten PROMs, also die Patient-Reported Outcome Measures, die PREMs, Patient-Reported Experience Measures und die CROMs, also die Clinical Reported Outcome Measures. Und PROMs und PREMs sind da was Neues. CROMs hat man tatsächlich als Messungsinstrument häufig schon, also das sind dann Komplikations- oder Mortalitätsraten. Und jetzt wird das Ganze aber, wie im Eingangs auch betont, erweitert. Also ich weiß nicht nur, der Patient liegt nach einer Knie-OP ungefähr 3 Tage, sondern dadurch, dass ich ihm jetzt einen PROM-Fragebogen gebe, also wie er die gesamte Behandlung jetzt wahrgenommen hat, erweitere ich das eben auch um diesen subjektiven Nutzen oder die subjektive Meinung des Patienten oder Patientinnen. Und das führt natürlich dazu, dass innerhalb der Klinik auch Versorgungsprozesse dann umgestellt werden können. Also ich stelle fest, wir haben nach einer Knie-OP zum Beispiel eine hohe psychische Belastung. Und das führt dazu zum Beispiel, dass die PatientInnen nicht gerne zur Reha gehen, weil sie erstmal mit den Herausforderungen, Krankenhaus, neue Umgebungen klarkommen müssen. Und das ist so ein bisschen der Mittelweg, um zu gucken, warum ist denn mein Ergebnis, was ich nach der OP habe, vielleicht gar nicht so gut. Und das wird eben dadurch dann erweitert, dass man eben sagt, okay, wie geht's dem Patienten? Einerseits während des gesamten Behandlungsprozesses, also PROM, oder ganz konkret bezogen auf die Intervention selber. Also ein PREM wäre zum Beispiel zu fragen, war das Klinikpersonal freundlich? Wie ist die Sicherheitseinweisung? Wie ist die Aufklärung vonstatten gegangen? Und ein klassisches PROM wäre zum Beispiel zu fragen, jetzt ein Jahr nach Ihrer Kniebehandlung, wie geht's Ihnen heute? Können Sie genauso laufen wie vorher? Und das sind alles Informationen, die ja super, super wichtig sind, wenn man eben sagt, der Patient ist wichtig, ich stelle den Patient, die Patientin in den Hauptgrund. Und insofern denke ich, dass Krankenhäuser, um jetzt auch mal ein bisschen konkret zu werden, Krankenhäuser davon profitieren können, sobald sie eben serviceorientiert denken und sagen, wir stellen die Patienten in den Vordergrund. Und dafür denke ich, ist es ganz, ganz wesentlich, die Patienten auch erstmal zu fragen.
Vielleicht kann man noch kurz dazu sagen, dass wichtig ist, PROM und PREM sind Fragebögen. Das heißt, die Patientinnen bekommen Fragebögen, die sie ausfüllen müssen. Wie ist das? Passiert das denn direkt nach einer Intervention oder wann werden die ausgeteilt? Wann beantwortet die Patientin die Frage?
Das variiert. Also es gibt kein standardisiertes Verfahren aktuell in der deutschen Krankenhauslandschaft zum Erheben von PROMs. Grundsätzlich sagt man aber, dass die mehrfach erhoben werden müssen. Also vor der OP, da werden dann vor allen Dingen Erwartungen abgefragt, nach der OP, logischerweise. Und dann aber zum Beispiel auch, und das ist jetzt ein bisschen untypisch, ein Monat nach der OP, ein Jahr nach der OP und wenn man ganz crazy wird, dann auch 10 Jahre nach der OP, weil es geht ja eben nicht nur um so eine Momentaufnahme, sondern auch um so eine Verlaufskurve irgendwie zu entwickeln.
Okay. Und du bist ja dualer Student bei der Optimedis AG und Value-Based Healthcare und Optimedis hat ja auch was miteinander zu tun. Was macht ihr da genau, vor allen Dingen, weil ich gelesen habe, dass ihr ja euch auf die regionale Versorgung spezialisiert habt?
Genau, also das Ziel von Optimedis ist es eben, integrierte, vor allen Dingen populationsorientierte Versorgung zu machen. Das heißt, wir schauen vor Ort, dass wir ein sogenanntes Gesundheitsnetzwerk aufbauen. Und da dann eben ein Schwerpunkt auf Gesundheitsförderung, Versorgungsmanagement, Kooperation, digitale Innovation, also lauter tolle Buzzwords legen. Wesentlich ist aber, dass wir eben vor Ort die Gesundheit der Menschen in einer Population verbessern wollen. Das Problem an der Gesetzgebung in Deutschland ist ja, dass zwar viel von oben kommt, aber dass es dann vor Ort teilweise nicht umgesetzt wird. Also es ist schön, wenn Herr Lauterbach ein Gesetz beschließt, aber wenn ich an der Westküste in Schleswig-Holstein wohne und da gibt es keinen Hausarzt, dann habe ich als Patient ein ganz, ganz großes Problem. Und diesem Problem wollen wir uns als Optimedis annehmen, indem wir sagen, es ist eben wesentlich, dass vor Ort Gesundheit neu gedacht wird. Und deswegen versuchen wir in unseren Gesundheitsregionen eben solche Sachen wie zum Beispiel Prävention oder Gesundheitsversorgung Gesundheitsförderung erstmals vergütet zu machen, weil aktuell gibt es keine finanzielle Grundlage zur Vergütung von Prävention und dadurch eben eine Verbesserung von dem Gesundheitszustand einer gesamten Region zu erzeugen.
Und kannst du nochmal aufzeigen, wie dann Value-Based Healthcare und auch Fragebögen da bei euch eine Rolle spielen?
Value-Based Healthcare ist im Endeffekt der Gesamtansatz von so einer Region. Also wir setzen jetzt tatsächlich, wenn wir ein Gesundheitsnetzwerk neu planen, immer den Patienten oder die Patientin in den Fokus. Und das ist natürlich dann wichtig, dass zum Beispiel dann erstmal abgefragt wird, okay, wie schätzen Sie die Gesundheitslage vor Ort ein? Was sind Ihr, so ein Needs Assessment erstmal machen? Und dann, wenn man eben anfängt, in so einer Region, ich sag mal, umgangssprachlich den ganzen Laden so ein bisschen umzukrempeln, natürlich auch fragen, hey, geht das gerade in die Richtung, wie ihr euch das vorgestellt habt? Wie nehmt ihr jetzt eine neue Vernetzung zwischen zum Beispiel Krankenhaus und Arztpraxis wahr? Hat sich das verbessert? Also dieser PatientInnenzufriedenheit ist ein ganz, ganz wesentliches Essential, das in den Fragebögen bei uns immer wieder läuft.
Okay, und jetzt habe ich noch eine Frage zu einem ganz anderen Thema. Und zwar in einem Artikel im Magazin Impulse für Gesundheitsförderung erwähntest du die Option von staatlich getragenen digitalen Gesundheitsanwendungen. Digitalen Gesundheitsanwendungen sind unseren Zuhörern sicherlich alle ein Begriff. Smarte Apps, die man fürs Gesundheitswesen nutzen kann, die einem selber helfen können für Gesundheit. Aber was hat es damit mit staatlich getragen auf sich? Wie soll das aussehen?
Ganz spannende Frage, geht tatsächlich auch wieder so ein bisschen in den Bereich, in welcher Rolle ist jetzt der Staat bei der Umsetzung von Gesundheit? Grundsätzlich muss man sagen, dass es in Deutschland eine sehr, sehr große Kritikkultur an der Privatisierung von Gesundheitsleistungen gibt. Das heißt, in den letzten Jahren ist der sogenannte zweite Gesundheitsmarkt, also dort, wo vor allen Dingen Lifestyle-Anwendungen zum Beispiel zu finden sind, massiv gewachsen. Also es gibt ein großes Interesse von der Bevölkerung an Gesundheit. Der Staat kommt aber nur sehr, sehr langsam hinterher. Und meine These ist eben, dass privatwirtschaftliche Unternehmen auch gemeinsam mit dem Staat agieren können. Also wir haben hier eine Verschmelzung von dem klassischen ersten Gesundheitsmarkt. Das ist eben der durch die Kassen vor allen Dingen geformt wird. Und dem zweiten, also diesen privatwirtschaftlichen Markt, in so eine sogenannte Share Economy. Das heißt, ein Positivbeispiel ganz konkret wäre zum Beispiel die Corona-Warn-App. Der Staat selber hätte für die Entwicklung von seiner App ziemlich lange wahrscheinlich gebraucht, einfach weil Entscheidungsprozesse sehr lange dauern, weil Gesetze erst beschlossen werden müssen. Und beschränkt sich da tatsächlich auf diese administrative Ebene, wo gesagt wird, hey, Gesundheit ist ein Belang, was alle unsere Bürgerinnen und Bürger angeht. Und jetzt brauche ich aber einen starken Partner, mit dem ich zusammen das Ganze umsetzen kann. Der Staat fungiert jetzt nicht nur als Geldgeber, sondern vor allen Dingen hier als Interessensvertreter für das Gemeinwohl, weil Gesundheit logischerweise geht uns alle an. Und da kann man dann eben sagen, wir entwickeln eine digitale Gesundheitsanwendung mit viel Expertise technischerweise aus dem Privatwirtschaftsbereich, aber eben gemeinsam mit dem Staat, damit eben nicht irgendwann Facebook, Amazon oder Google alle unsere Gesundheitsdaten kommen und der Staat irgendwie aus der Wäsche guckt und sagt, shit, hätten wir das mal gemeinsam gemacht. Also so ein bisschen Teamwork anstatt irgendwie Segregierung und Siloaufbau.
Und wie stellst du dir das vor, dass dann der Staat, das BMG, Gesundheits-Apps auf den Markt bringt? Oder wie soll das konkret aussehen?
Das ist eine Frage von auch da wieder Needs Assessment. Also wo drückt gerade der Schuh? Mein persönlicher Endgegner ist zum Beispiel die EPA, hochgelobt und trotzdem irgendwie von der Funktionsweise nach 8 Jahren Entwicklung echt eingeschränkt. Also hier muss man ganz klar sagen, aktuell ist das Ding eine PDF-Sammelmappe und es kann echt nicht viel mehr. Also es fehlt wirklich an so interoperablen Schnittstellen. Und natürlich gibt es jetzt bei der EPA 3.0 und 4.0 ganz viele tolle Funktionen, aber man muss sich überlegen, wo wollen wir in den nächsten 10 Jahren in der Gesundheitslandschaft hin und welche Schritte müssen wir dafür machen? Und es gibt ja gerade im BMG gibt es ja ganz, ganz viele führende Expertinnen und Experten, die sich damit auseinandersetzen. Und da muss man dann ganz klar sagen, okay, wenn wir ein Problem erkannt haben, müssen wir uns sofort einen Partner, eine Partnerin suchen, die eben bei der Entwicklung von sowas hilft. Wie das Ganze in 20 Jahren aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja auch nur Student. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die da oben sich schon die Probleme von morgen bewusst sind und dass es da nur an kreativen Köpfen sprießt, wenn es um innovative Lösungen geht.
Okay. Jona, vielen lieben Dank für deine Zeit und die Einblicke. Ich glaube, wir werden noch viel von dir hören. Vielen Dank für das Interview.
Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.